bin hier mit der Daria und wir besprechen den Mordprozess. Es ist nicht einfach ein Mordprozess, sondern ein Vatermord. Und wir haben schon viel geredet und haben jetzt uns gedacht, dass wir mal wirklich in den Text einsteigen und das genau anschauen. Jetzt noch kurz zum Aufbau. Wenn wir das noch kurz anschauen, wobei wir müssen sagen, wir haben ja nicht das ganze Plädoyer, da fehlen ein Stück. Mhm. Wie ist es denn möglich, dass da etwas fehlt?
Es ist einfach überlieferungsgeschichtlich zu tun. Also das heisst, es wird eine Abschrift gegeben haben, dann wird es nochmal eine Abschrift gegeben haben, dann geht ein Teil verloren oder es ist überschrieben worden. Das heisst, Material, das wiederverwertet worden ist während der Jahrhunderte. Mhm. Und dann wieder gefunden und so gehen die Sachen halt verloren, sind nicht mehr lesbar, verschwunden, wieder auftaucht.
Also ich meine, ich habe jetzt die Übersetzung gelesen. Mhm. Ist das eine gute Übersetzung?
Ich finde sie nicht so schlecht, aber es ist tatsächlich so Stellen, wo ich mir nicht sicher war, wie im Deutschen, was gemeint ist, bin ich nachkontrollieren. Also sie sind sehr stark in der Nähe von dem, was der lateinische Text will.
Ja, hoffentlich.
Ja, ja. Also es ist wirklich keine schlechte Übersetzung.
Also wenn man den Aufbau anschaut, also zuerst tut Cicero die Unschuld von seinem Klienten, Roscius Junior, beweisen. Dann macht er einen Gegenangriff auf den Capito und den Magnus, wo er sagt, das sind die eigentlichen Mörder. Und nachher gibt es ein grosses Stück, wo er erzählt, dass der Chrysogonus und der Magnus und der Capito eigentlich zu Unrecht die Güter vom Roscius wegen dieser ganzen Proskriptionsgeschichte erworben haben. Und das ist, sagen wir, zwei Drittel von seinem Plädoyer gehen auf das. Mhm. Aber er kann natürlich nur den Spannungsbogen aufrechterhalten, weil er eben den Spiess umkehrt. Nach meinen Augen, das ist ja also alles Interpretation. Mhm. Also muss er den Spannungsbogen aufrechterhalten und das Gericht da mitnehmen in seiner Version. Also er macht zuerst eine Verteidigung, dann einen Angriff und dann die eigentliche Sache, die er will. Gut, jetzt eben, du hast im Herbst das Symposium, wo du die Textstellen willst, zeigen willst. Mhm. Jetzt, aus dem angreifenden Teil, habe ich einmal gedacht, also wo er einen Gegenangriff macht, wenn wir mal die Stelle Paragraph 122 anschauen. Ich tue das schnell vorlesen. Wie? So wünscht also Chrysogonus nicht, dass mit den beiden ein Verhör angestellt wird, um eine von ihm selbst begangene Untat zu verbergen. Das geht da um die beiden Sklaven, wo wir eben, wo dabei gewesen sind, Roscius seine Sklaven, die beim Mord dabei gewesen sind und weil jetzt Güter zum Chrysogonus gegangen sind, gehören die Sklaven ihm und darum kann er verhindern, dass seine Sache als Zeuge benannt wird. Also er will nicht, dass die kommen, das sagt er da ganz prominent. Also will er das nicht, um die Untat zu verbergen. Und dann sagt er weiter, keineswegs, ihr Richter, meiner Meinung nach passt nicht alles für alle. Was mich betrifft, möchte ich bei Chrysogonus nicht derartiges vermuten. Und es kommt mir nicht erst jetzt in den Sinn, mich dahin zu äußern. Also er wirft die Frage auf, wieso lässt er die nicht, warum lässt er die nicht als Zeuge zu? Und sagt, aha, ich will damit gar nichts sagen. Ich will damit nicht unterstellen, dass der Chrysogonus etwas zu verbergen hat. Also er sagt indirekt, der Chrysogonus ist unschuldig. Oder zumindest ist das nicht ein Indiz für seine Schuld. Ist doch eine interessante Aussage.
Ich lese es einfach eben anders eigentlich. Also ich finde einfach, er tut so, als würde er das nicht glauben, aber im Prinzip setzt er die Idee in die Köpfe der Anwesenden, zum sagen,
genau, mal, das sehe ich auch.
Der also, ist wirklich...
Also er setzt ja ganz lahm, er bringt nicht einmal ein Argument, nein, warum er das nicht glaubt, sondern er setzt das einfach an. Und hey, der Cicero ist ein Meister des Wortes und der Fantasie und der Argumentation. Also wenn er da kein Argument bringt, sehe ich es genau gleich wie du.
Oder?
Also er pflanzt in den Hörern etwas.
Ja, vor allem wenn er sagt, also ich will mich gar nicht in die Richtung äußern, aber de facto hat er das ja eigentlich schon gemacht.
Eben, es ist dann so, wem nützt es? Oder? Am Schluss vom Tag ist einfach gefragt, wem nützt? Ja, der Tod vom Roscius hat nur jemandem genützt. Nämlich hauptsächlich dem Chrysogonus. Er sagt es nicht offen und damit ist er vielleicht viel effektiver, als wenn er es offen würde sagen. Ich finde das ganz genial, weil er sagt quasi, das ist so ein Reflex vom Gericht. Das Gericht lässt sich von einer Verteidigung nicht gern sagen, wie es ist. Also musst du so Ideen pflanzen, aber der eigentliche Gedankenschluss, den musst du dem Gericht überlassen. Und das macht er in dieser Stelle geradezu genial. Und das ist ja eine Technik, das ist figurierte Rede.
Also nur, dass es natürlich einfach auch ins Gesang, also wenn du zurückdenkst an die Einleitung, oder? Also wie er dort quasi der Captatio Benevolentiae die Richter eigentlich einlullt, oder? Und das ist natürlich einfach die Fortsetzung davon, also immer wieder zurückgehen und sagen, ah ja, ja, aber eigentlich könnt ihr das euch selber denken, er setzt einfach hinter den Worten oder zwischen den Zielen.
Ja, und wenn man es ganz richtig anschaut, widerspricht er sich ja mit dem selber. Vorne erzählt er uns lang, Magnus Capito sind die Schuldigen, und da hebt er ja den Finger auf den Chrysogonus, ohne das so deutlich zu sagen. Mhm. Also, verdammt raffiniert.
Ja, er sagt auch weiter unten, oder? Also seine Beweisführung wollte eigentlich gar nicht in die Richtung gehen, in die Richtung von Chrysogonus. Eigentlich will er ja die Beweisführung von Eurykius schwächen. Sagen, nein, der Eurykius Junior ist nicht gewesen, und er will einfach sagen, wie skrupellos die anderen beiden Eurykier sind.
Ja, ja. Dann habe ich eine weitere Stelle mir notiert, 128. Also zuerst geht es darum, um die Präskriptionsliste. Der Cicero sagt, dass im Gesetz hat es einen Termin gegeben, bis dann man hat die Ächtung der Personen auf die Liste einzutragen. Und bis dann können die Verkäufe von diesen Landereien, von diesen Geächteten stattfinden. Und zwar bis 1. Juni. Aber, und dann führt er aus. Aber erst einige Monate später ist der Mann getötet und sein Besitz angeblich verkauft worden. Also einige Monate nach der Frist, die für Präskription möglich gewesen wäre. Bestimmt wurde dieser Besitz entweder gar nicht in die staatlichen Rechnungsbücher eingetragen und dieser Schuft treibt sein Spiel mit uns viel raffinierter als wir ahnen, oder wenn er doch eingetragen wurde, wurden die Rechnungsbücher irgendwie gefälscht. Denn es steht jedenfalls fest, dass der Besitz aufgrund eines Gesetzes nicht hat verkauft werden können. Doch ich bin mir bewusst, ihr Richter, dass ich vor der Zeit diese Dinge untersucht und mich beinahe auf Abwege begebe, indem ich mich um eine Kleinigkeit kümmere, wo ich doch den Kopf des Sextus Roscius retten muss. Denn er leidet nicht wegen des Geldes, er schenkt nicht irgendeinen Vermögensvorteil Beachtung. Er glaubt, er könne leicht seine Armut ertragen, wenn er nur von diesem schimpflichen Verdacht und der erlogenen Anschuldigung befreit sei. Also er drängt ganz klar den Vorwurf an Roscius, was er will, vom Vermögen. Also er lässt uns glauben, hey, der Roscius will einfach nicht schuldig sein des Vaters Mordes und trennt das vom Vermögen. Er sagt, er will auch arm leben, käme wie es käme, aber er wollte einfach nicht schuldig sein des Mordes. Und das ist eben ganz entscheidend, dass er das trennt. Also er lässt uns glauben, am Roscius geht es nur um den Freispruch. Aber dass der Freispruch gleichzeitig Vermögenswert wieder zum Roscius zurückbringt, das tut er damit wie unter den Überspielen. Also siehst du, dass er da die Trennung macht. Er sagt seinem Klient, geht es nur ums Leben. Es geht ihm nur um den Freispruch. Aber dass das ganz eng verquickt ist.
Also er spielt ja ein Stück weit auch auf die Idee von der Modestie, also von der Bescheidenheit, Einfachheit an. Oder? Also das heisst, er lupft den Roscius Junior auf, der sagt, hey, ist mir im Fall alles gleich, hauptsächlich ich überlebe. Weil das, was mir droht, ist viel schlimmer und ich will einfach raus und das Vermögen ist egal. Trotzdem stellt sich einfach die Frage, also er tut so, als wäre das Vermögenzeug da gar nicht so, so wesentlich. Aber ich glaube...
Ja, eben, er nennt es eine Kleinigkeit. Was kümmere ich mich um eine Kleinigkeit?
Die Frage ist einfach, wo sagt er das genau? Ich muss schnell schauen. Die Frage ist einfach, wie ernst er das meint, oder?
Also, nein, ich bin überzeugt, er meint es keine Sekunde ernst.
Es ist weder eine Kleinigkeit, nur das Errare, oder? Also die Idee von Errare im Sinn von, ich begebe mich auf Irrwege, sagt er, oder auf Abwege quasi. Und das Errare ist so, ich bin so verwirrt, ich weiß nicht, wo durch. Und das ist ein Schwachsinn. Also du weißt ja jeden Moment, in welche Richtung er geht.
Ja, sicher.
Und das Errare ist dann so ein bisschen, aber schaut mal, auf welchen Punkt ich da gestoßen bin. Und die Vermögensgeschichte ist eigentlich ein grösseres Kaliber, als ich jetzt da tue.
Mhm. Aber das ist ein raffinierter, smarter Move. Mhm. Und nachher spielt er ja dann knallhart die Emotion aus. Also ich lese jetzt aus dem Paragraph 145. Meine Güter besitzt du, ich lebe von fremdem Mitleid. Ich füge mich darein, weil ich gelassen bin und weil es unvermeidlich ist. Mein Haus steht dir offen und mir ist es verschlossen. Ich ertrage es. Über meine zahlreichen Gesinde gebietest du. Ich habe keinen einzigen Sklaven. Ich finde mich damit ab und glaube, es ertragen zu müssen. Was willst du noch mehr? Warum verfolgst du mich? Warum greifst du mich an? Worin, glaubst du, durchkreuze ich deine Ansichten? Wo arbeite ich deinen Vorteilen entgegen? Weshalb stehe ich dir im Wege? Wenn du um der Beute willen einen Menschen töten willst, du hast die Beute bereits an dich gebracht. Was wünschst du mehr? Wenn aus Feindschaft, was für eine Feindschaft empfindest du gegen den, dessen Güter du eher besaßest, als du ihn selbst kanntest? Wenn aus Furcht, du fürchtest etwas von dem, der, wie du siehst, nicht fähig ist, mit eigener Kraft ein so schreiendes Unrecht von sich abzuwehren. Wenn du aber deshalb, weil der Besitz, der Rossius gehörte, dein Eigentum geworden ist, diesen, seinen Sohn zu vernichten trachtest, zeigst du dann nicht Angst vor etwas, das du weniger als andere zu fürchten brauchst, dass den Kindern der Geächteten einmal der väterliche Besitz zurückgegeben wird. Also mit diesen Fragen stellt er ja der Chrysogonus in ein unglaublich schlechtes Licht. Du hast schon alles, du hast mich vernichtet, warum in aller Welt willst du jetzt auch noch meinen Tod? Ah, du hast Angst, das beweist, du hast meine Ländereien zu Unrecht. Also da geht ja völlig vergessen, wer da angeklagt ist. Da ist nachher nur noch der Chrysogonus im Kreuzfeuer und nicht mehr der Rossius Junior.
Und einfach nochmal in dieser Übertreibung, oder? Also ich habe jetzt wirklich nichts mehr, das kann doch nicht sein, ich habe alles verloren.
Und wir wissen, das geht, es ist eben nicht das Alles- oder Nichts-Spiel, das uns da der Cicero glauben lässt.
Aber halt eben das Provozieren von Mitleid auch. Also ich meine, ich habe meinen Vater umgebracht, jetzt habe ich alles verloren, also habe ich ja nichts gewonnen, ergo kann ich es gar nicht gewesen sein.
Ja, also. Aber er sagt quasi, ich habe den Vater verloren, oder? Ja, ja.
Ja, ja. Aber im Prinzip, ich kann ja, habe davon nicht profitiert. Also ich stehe ja mit nichts da.
Wer verschleiert das, dass eben alles oder nichts Geschichte ist, ja. Und da nennt er eben dann den Chrysogonus schon ganz konkret, also, oder es zielt ja gerade auf den Chrysogonus, was dann eben wieder im vorderen Teil widerspricht mit dem Kapitel Magnus als eigentliche Haupttäter. Mhm. Aber ich bin überzeugt, der hätte so müssen verschleiern wegen dieser ganzen Gewinnerei von diesen Transkriptionslisten.
Proskriptionslisten.
Also ich würde glauben, an deiner Stelle die zwei Stellen in dem Symposium bringen. Das 145, zuerst 128 und dann im Zusammenhang das 145. Oder könntest du dann aus 129 mit einbeziehen?
Das 129.
Oder da drängt er dann die Position vom Sexus von Sinneren. Das ist das, was du immer wieder angesprochen hast. Dass er eben, wenn es um den Anklagten geht, also wenn es um den Mord geht, dann benennt er den Rossius Junior, dann redet er in dem Sinne ihre Sache, aber wenn es ums Vermögen geht, dann redet er für den Staat. Mhm. Das ist eben das 129, wo du gut gesagt hast. Doch ich bitte euch, ihr Richter, hört euch das Wenige, was noch aussteht, so an, dass ihr glaubt, ich spreche teils für mich selbst, teils für Sextus Rossius. Denn was mir selbst schimpflich und unerträglich erscheint, und was meiner Meinung nach alle treffen kann, wenn wir nicht vorbauen, dann spreche ich für mich selbst aus, wie es meinem inneren Gefühl und Schmerz entspricht. Und das sind eben die Momente, wo er dann für den Staat tritt und für das Unrecht, das dem Staat gegenüber begangen wird.
Und ich glaube, auf diesen beiden Ebenen muss man den Fall einfach lesen, oder?
Ja, aber auch das macht er rhetorisch sehr geschickt. Mhm. Nein, also ein rhetorisches Meisterwerk.
Es fuchst mich einfach, dass die Gegenseite nicht dumm ist. Das macht mich halb wahnsinnig.
Aber das ist doch gerade spannend. Wir können da wilde Detektive sein. Mhm. Und wir können stundenlang diskutieren. Man wird nie wissen, wer wirklich recht hat.
Leider macht mich nervös. Aber das ist ja das Schöne, um zu diskutieren.
Jetzt zum Abschluss interessiert natürlich die grosse Frage, Daria. Was nimmst du für eine Textstelle?
Also, eigentlich ist es so, ich brauche ja etwas als Intro-Textstelle, wo meine Zuhörer im Prinzip zum Nachdenken anregt. Und die muss ein bisschen kontrovers sein, weil ich mir natürlich so Gedankengänge erhoffe, wie wir zwei jetzt gehabt haben. Und es gibt eine Textstelle, die ich jetzt gerade nicht mehr auswendig weiss, wo sie ist, wo er aber im Prinzip fragt, wer ist der Sextus Roscus Junior eigentlich? Also wenn ihr den Mann hier anschaut, ist der wirklich so, kann der wirklich ein Meuchelmörder sein? Ist er nicht viel zu alt? Ist das nicht irgendwie nicht möglich? Hat er mit Schergen zu tun? Was auch immer. Und quasi die Idee wäre dann, dass sich die Zuhörer wirklich an die Figur binden, um dann am Schluss einfach auch die Fragen offen zu lassen, wie es jetzt wirklich war. Also starten eigentlich sicher mit dem Beschreib vom Sextus Roscius Junior, dann darstellen, was wir wissen aus Cicero-Perspektive und dann auf die Textstelle eingehen, die wir vorher erwähnt haben.
Also aus heutiger Perspektive ist das auch... Dunkt mich das auch sehr wichtig. Ich finde das eine sehr gute Idee von dir, weil wichtig ist, dass man dem Richter oder dem Gericht vermittelt, hey, es geht um einen Mensch. Und das ist nicht einfach Nummer 712, der Fall Nummer 712 und das ist zum 100. Mal die gleiche Geschichte, sondern das ist eine Person mit einem Schicksal, das gibt eine Geschichte und ihr müsst anschauen, ihr müsst euch Mühe machen, genau anschauen. Das ist nicht einfach ein guter Reinfall.
Ja, ich glaube, das ist eben die eine Seite, also quasi zum Starten. Und das andere ist ja mein Aha-Erlebnis eigentlich im Gespräch mit dir, zum sagen, okay, warte mal schnell, es gibt noch eine andere Seite. Vielleicht erzählt der Cicero einfach Unschuld, also Unsinn und es ist, stimmt einfach nicht,
was gut, er da erzählt. Aber der Cicero wird so lang wie möglich schon bei der Realität und bei seiner Ware bleiben.
Ja, aber trotzdem, ich glaube, es würde mir noch Spass machen, am Schluss Zuhörer so ein bisschen rauszuführen, um zu sagen, also ich bin mir da nicht so sicher, ob er recht hat. Vielleicht ist ja alles ganz anders gewesen.
Ja, ja, nein, das ist super spannend. Mhm. Oder? Und die nächste Frage ist, hat das Cicero wirklich so gesehen? Mhm. Oder hat es ihn selber durch... Also weißt du, die Geschichte reiten und die entwickelt sich ja und dann musst du ja schon 7 Schritte zurückgehen und dein eigenes Werk mit Abstand lesen, dass du vielleicht die eigenen Schwachpunkte siehst. Mhm. Also,
richtig.
Gut, er ist ein grosser Meister von der Rhetorik und ich glaube nicht Zufall, aber theoretisch ist es möglich. Mhm. Und ganz ehrlich, Daria, wenn wir jetzt zum Schluss kommen, dass die Geschichte so vielleicht nicht stimmt, das macht doch der Cicero viel grösser als Jurist. Das schmälert ja ihn nicht, sondern es hebt ihn einfach massiv raus.
Mhm. Bestimmt.
Also, Cicero lesen, lesen, lesen. Da kannst du nur lernen. Thank you.